Wenn ich eine KI-Strategie habe und eine Idee, eine Vorstellungskraft, was ich damit erreichen will, ist dann natürlich die Frage, wo kommt die Technologie jetzt her? Was habe ich als Standard sozusagen am Markt? Wo kann ich mit Technologie relativ schnell starten, um auch meine eigene Organisation damit gut vorantreiben zu können? Reicht vielleicht sogar eine Customization von der Standardtechnologie, um dann zu schauen, wie sieht die Notwendigkeit aus, Dinge nochmal komplett neu und losgelöst zu entwickeln?
Das ist der Return on Innovation Podcast mit Anne Schlösser und Heike Löffler.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es reingeht in die nächste Folge, ein kleiner Werbeaufruf in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns 5 Sterne hinterlasst und auf Spotify folgt. Das hilft uns nämlich, die Sichtbarkeit zu erhöhen und vor allem damit weiterhin so spannende Gäste hinters Mikro zu bekommen, die ihre Insights aus Corporate Innovation mit euch teilen. Vielen Dank vorab und jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Return on Innovation. Und heute sitzen wir hier in Berlin im Podcast-Studio. Die Sonne scheint rein und bei mir ist Manuel Gerris. Herzlich willkommen, Manuel.
Hey, danke, ja. Freut mich, hier zu sein.
Und Manuel, du bist Regional Head und Chief Revenue Officer für Business AI bei SAP.
Ja.
Und wir haben heute Zeit, ein bisschen darüber zu sprechen, welche Relevanz KI bei euch im Unternehmen hat, aber auch bei euren Kunden, weil was ganz spannend ist, du verkaufst das nicht nur, sondern du implementierst auch. Das heißt, du siehst tagtäglich, was eigentlich so los ist bezüglich KI-Implementierung. Aber vielleicht magst du selber noch ein bisschen mehr erklären.
Also hast du schon sehr gut eingeführt, Heike. Ich meine, der vertriebliche Teil ist sicherlich der, den es immer bei uns zu erfüllen gibt und da kommen wir auch her. Das Thema Adoption Consumption, was du jetzt angesprochen hast, ist gleichwohl die größte Herausforderung. Ich glaube, KI-Technologie verfügbar machen, das können wir gut, das können auch unsere Marktmitspieler gut, aber wir sind natürlich an dem Punkt heute, wo Unternehmen das sehr breitflächig einsetzen wollen, müssen, können. Und da gehört halt viel mehr dazu als eine reine Technologietransformation. Oftmals ist man durchaus eher in den Diskussionen, wie baut man Unternehmen auch der Zukunft auf, was für Profile brauche ich noch, die Menschen machen, was für Profile kann ich nehmen, die ja beispielsweise KI-Agenten machen. Also insofern kann man sich die Bandbreite schon vorstellen an Diskussionen, die da zu tun hat. Es macht unheimlich viel Spaß. Es ist zwar ein Technologiethema, aber im Wesentlichen hast du vor allem mit Menschen zu tun, auch oftmals mit Psychologie und letztendlich auch damit, dass die Firmen heute die Modernität bekommen, die sie natürlich auch brauchen.
Ja, und bevor wir tiefer einsteigen in das Thema Implementierung, nochmal ein kurzer Blick auf eure Produkte. Ja. Weil wenn ich auf SAP schaue, also kein Unternehmen kennt SAP nicht, es ist oft das Rückgrat hier der klassischen Unternehmens-IT. Ja. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht das Erste, was mir in den Kopf kommt, ja, wenn ich über KI spreche. Und wenn wir so auf den Softwaremarkt schauen, ja, haben wir natürlich in den letzten Monaten auch gesehen, dass viele Softwareunternehmen in der Bewertung gesunken sind. Einfach, weil Investoren auch sagen, KI überholt euch eigentlich gerade. Und eure Antwort ist aber gewesen, hey, wir haben unsere eigene KI-Lösung.
Ja, ich glaube, wir haben es da relativ beruhigt gemacht und uns jetzt auch nicht so vom Markt vor uns hertreiben lassen, ehrlicherweise. Denn wie du ansprichst, ich meine, du bist jetzt in einem Umfeld aus ganz, ganz vielen verhältnismäßig neuen Companies. Ich meine, SAP hat 50 Jahre plus Historie. Dann würde ich mal sagen, sind die anderen eher auf eine neuere Zeitleiste zu setzen. Und wir haben ja auch gesehen, dass diese KI-Welle, ich würde mal sagen, vor allem auch im privaten Bereich gestartet ist. Ja, durch ChatGPT, Anthropic, Claude, die Leute haben kennengelernt, ey, da kommt was, das verändert auch irgendwie meinen privaten Alltag, aber auch meinen Arbeitsalltag. Und uns war eigentlich immer klar, weil wir auch eine Company sind, die ja viel über Zahlen kommt, dass wir jetzt nicht auf dieses klassische LLM-Thema setzen wollen, sondern wir sind ja eine Prozessfirma. Und als Prozesscompany hast du ein bisschen anderen Blick auf die Dinge. Du guckst da nicht in Einzelbetrachtungen drauf, sondern willst natürlich schauen, okay, wie bekommen wir KI dahin, dass ein Supply Chain Prozess, dass ein Finance Prozess letztendlich auch mit dieser Technologieinnovation dann zusammenkommt. Das muss man sich ja mal sehr ausgeleitetes Wörtchen vielleicht, aber durchaus sehr ganzheitlich anschauen. Deswegen haben wir uns da Zeit genommen und wir arbeiten ja in der Regel auch mit vielen dieser neuen Tech-Firmen gut zusammen. Es ist ja kein Ausschlussverfahren, sondern es ist ja eher ein partnerschaftliches Konstrukt. Also auch viel der KI, die SAP anbietet, die heute in unseren Lösungen drin ist, ist ja oftmals auch in Kooperation mit den neuen Tech-Firmen auch zusammen entstanden.
Dann lass uns da doch mal in die Tiefe reingehen. Euer Produkt heißt Joule.
Auch, ja.
Auch, unter anderem. Dann hol uns nochmal ab. Ja. Was sind die KI-Produkte, die ihr aktuell habt und was können die?
Wir haben das jetzt auf drei Ebenen mal runtergebrochen. Das erste ist, was du angesprochen hast, das ist Joule. Zuhörer und Zuhörer kennen das sicherlich auch von ChatGPT oder Claude. Man hat also so ein, wir nennen das so ein Engagement Layer, also eine Plattform, auf die ich als Anwender mit unserer Software jetzt interagieren kann, auch in einem klassischen Look and Feel eines Chatfensters gehalten. Das heißt, ich habe da irgendeine Interaktionsmöglichkeit. Das ist ja auch super wichtig, weil für die meisten Anwender und Menschen da draußen ist ja immer die Frage, wo ist denn diese KI jetzt und wie komme ich denn jetzt dahin? Also ich muss ja irgendwie mit der interagieren können. Also das ist sozusagen Joule, super simpel aufgeräumtes Interaktionsfenster, das dir ermöglicht, letztendlich auf die SAP-Software, die ja dahinter liegt, zuzugreifen, ohne dass ich noch jeden Tag direkt irgendwie in der Software arbeiten muss. Und jeder, der mal mit SAP-Software zu tun hat oder hatte, das betrifft sich auch viele von euren Zuhörern hier, weiß, dass das natürlich auch immer eine gewisse Komplexität in sich trägt. Und dieses Joule-Interface hilft natürlich jetzt, diese Komplexität zu reduzieren, denn ich habe ja nur noch erstmal eine Eingabemaske. So, und dann kommt der zweite Ebene unten darunter, wo wir aktuell die ganzen Agent-Technologien zusammenfassen, denn Joule muss ja auch auf irgendeine KI-Technologie dann zurückgreifen, die die Daten aufarbeitet, die den Research macht, die dir letztendlich dann auch das Ergebnis liefert, was du brauchst. Und da bauen wir sozusagen eine relativ breite Agent-Landschaft auf, die oftmals sehr in diesen Domains lernen, also im Supply Chain lernen, im Finance lernen, HR lernen. Und ganz unten drunter kommt dann, wir nennen das aktuell SAP Business AI Platform, die in der Regel das allokiert, was du brauchst, damit Agents gut funktionieren. Das sind ja in der Regel dann die Unternehmensdaten, dass die gut aufgearbeitet sind, dass die zentral liegen, dass auch die Möglichkeit gibt, auf Third-Party-Daten-Sources sozusagen zurückgreifen zu können. Denn keine Company hat jetzt nur SAP, sondern müssen auch sicherstellen, dass die Agenten dann auch auf Datengrundlagen von Third-Parties auch funktionieren. Das ist mal so das Portfolio. Das stellt sich heute auch ungefähr so dar, wenn ich eine bestimmte Lösung von SAP habe, ob nun unser ERP oder unser Supply Chain Lösung, dass ich letztendlich dort integriert die KI dann vorfinde. Die Agents sind dafür gemacht, die Daten sind dafür gemacht und ich habe dann letztendlich als diesen Engagement Layer, was du ansprachst, Joule, dass mir dann schon super viel abnimmt in der Interaktion, in der Arbeit mit der Software, sodass wir in der Regel vor allem über sehr, sehr viel Zeitersparnis reden, die diese KI mit sich bringt, gegenüber dem, wie ich es vorher als Anwender selber machen musste.
Gibt es denn Bereiche, wenn wir jetzt schon so ein bisschen schauen, auch die Implementierung und die Erfahrung, die du jetzt gerade machst, wo du sagst, da hilft es am meisten? Also ist es im HR oder im Einkauf? Wo sind die größten Hebel und die einfachsten Hebel, die man gerade heben kann?
Also wir haben es sehr interessant wahrgenommen. Es hängt natürlich auch mal ein bisschen davon ab, was für eine Spezifika der Kunde von uns hat. ERP ist in der Regel immer irgendwo da und dann gibt es gewisse Spezialdomains. Also du sprachst gerade an Supply Chain oder HR. Dinge, die der Kunde dann noch on top mit dazugeholt hat. Deswegen kann man es nicht klassisch so einordnen, da läuft super gut und da hängt das so ein bisschen hinterher. Was wir jetzt aber sehr, sehr spannend fanden und ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, ist KI im Kontext von HR, wo man ja vielleicht immer das Gefühl hat, das könnte ein bisschen länger dauern, auch auf Basis der sehr, sehr personenbezogenen Daten und all das Umfeld, was sozusagen im HR-Kosmos ja immer sehr nicht verschlossen ist, aber doch durchaus hat man so ein paar Security-Komponenten on top. Interessanterweise ist da oftmals das Thema auch bei unseren Kunden losgetreten worden. Man hat sich also sehr auf diese HR-Prozesse konzentriert. Die sind halt oftmals auch geübt, die sind sehr im Standard mit dabei. Und man sieht auch, dass dann KI im HR-Bereich auch sehr viel Research machen muss. Ich muss immer wieder neue Daten ziehen, dass das auch sehr, sehr schnell angenommen wird. Und wir eigentlich immer auch ganz happy sind, wenn die Reise unter anderem da startet, weil sicherlich HR als Testimonial in Unternehmen immer gut funktioniert. Also so ein Stück weit die Gemengelage, die Anwender oftmals natürlich zu KI erstmal haben, oh, ich weiß nicht, ich habe da vielleicht Bedenken dazu, sehe ich vielleicht erstmal kritisch. Und wenn so eine HR-Abteilung damit beginnt, dann hat man irgendwie das Gefühl, also wenn die das machen, dann sollte es auf jeden Fall in meinem Environment sozusagen auch gut gehen. Ne?
Gibt es da so ein Beispiel, wo du sagst, hey, das war so wirklich augenöffnend, einer so der größten Hebel?
Es gibt viele Dinge, die habe ich immer wieder gesehen. Das meine ich damit, dass wir ja auch verschiedene Unternehmenszielgruppen ansprechen, also von Large Enterprises, Mid-Market, Startups. Oftmals unterscheiden sich dann ein bisschen die Fragestellungen dort, wie gehe ich mit KI vor, aber es gibt auch immer wieder Use Cases oder Agent-Technologien, die über alle Marketgrößen sozusagen funktionieren. Ich war immer wieder überrascht, das Thema Goal-Management, um mal was ein bisschen anfassbar mit reinzubringen. Okay. Was ist das? Das hat man dann als Manager vielleicht 2-3 Mal im Jahr vor sich und ist sozusagen angehalten, ja Zielvereinbarungen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu machen. Insofern gilt es natürlich auch immer, die Ziele zusammenzufassen, zu besprechen, die so aufzuarbeiten. Wir haben in der Tat immer wieder Unternehmen, die damit unheimliche Zeitverluste haben, weil diese Goals oder diese Ziele nicht vernünftig beschrieben sind. Sie sind nicht passend zu den Vereinbarungen, die im Unternehmen sind und so weiter. Das heißt, man kann uns vorstellen, jemand trägt das da ein, Pushback, trägt das wieder ein, Pushback. Und die Zeit, die da drauf geht, bei vielen Managern ist unheimlich hoch, gerade wenn diese Peaks kommen, das nun machen zu müssen. Und dieses Goal-Management jetzt mit der KI von SAP ist das innerhalb von ein paar Sekunden gemacht. Weil die KI natürlich weiß, okay, was ist das für ein Mitarbeiter, der jetzt zum Gespräch kommt oder mit dem ich das jetzt bespreche. Was sind so klassische Ziele, die da immer funktionieren? Was sind Dinge, die spezifisch für diesen Mitarbeiter jetzt funktionieren sollten? Sodass ich als Manager schon mal eine Vorgabe habe, die mir unheimlich die Zeit reduziert, mit dem Mitarbeiter es gut zu besprechen. Das ist mal so ein Beispiel. Mhm. Und wir waren immer überrascht, wie gut das angenommen wird. Ich selber war auch oft in den Meetings mit dabei und dachte mir, okay, jetzt schauen wir mal, wie das Goal-Management funktioniert. Und man merkte aber, dass da so die Euphorie hochging. Also man sieht, wenn diese KI sehr nah am lebenden Objekt, am Problem des Menschen ist, dann funktioniert die auch. Umso abstrakter das wird, also wenn solche Use Cases irgendwie erstmal lange durchdacht werden müssen, dann wird es auch schwieriger. Aber gerade das Beispiel hat immer funktioniert.
Und du sitzt dann, also jetzt muss ich mal fragen zum Prozess, du sitzt wirklich als, sag ich mal, als Anbieter mit in den Meetings, wo das live dann ausprobiert und
unter anderem, gemacht wird? Ja, wir kommen ja viel über Demos und auch wir sind natürlich eine Company, so ist ja auch ein bisschen das Herz der SAP, die ja mit dem Kunden das auch lernen und verstehen. Und als für uns oder auch gerade für mich sind diese Meetings unheimlich wichtig, weil man sieht ja auch, ich habe eine gewisse Vorstellungskraft zu dieser KI. Ein Kunde hat vielleicht oft noch eine ganz eigene Interpretation. Das so zu lernen und rauszufinden, so funktioniert es, okay, auf das müssen wir uns konzentrieren, macht ja auch unheimlich viel Spaß. Kann ich jetzt jeden Kundenmeeting mitmachen, aber die wichtigsten schon. Ne?
Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade die Frage, also SAP ist ja was, wenn man das einführt, fangen alle an zu schwitzen. Ne? Da gibt es auch viele Berater, die man sich dann mit an Bord holt. Das sind langjährige Implementierungsprojekte. Mhm. Die Frage ist natürlich auch, braucht man das überhaupt noch so stark mit KI? Also oder implementiert sich die Software jetzt quasi ein Stück weit mehr selber?
Ich denke schon, dass großteilig dahin gehen wird. Hängt aber von vielen Fragestellungen drumherum auch ab und gerade das, ich nenne es mal Ökosystem an Partnern, Consultancies, die drumherum agieren, stellen sich ja auf die Sache auch schon ein. Heißt also, die KI-Kompetenzen hochzufahren, die Enablement-Strukturen auch hochzufahren, weil so ein Anwender muss natürlich auch irgendwie verstehen, wie geht das jetzt, ja. Auf der anderen Seite haben wir das jetzt ja auch schon begonnen, du hast ja von Joule schon gesprochen. Joule hat auch Töchter, nennen wir es mal so. So gucken wir das jetzt in so einer Art Stammbaum gut erklärt, aber lass uns mal bei einer Töchter oder bei einem Sohn, ja, mit in dem Fall ist Joule for Consultants. Mhm. Und dieser klassische SAP-Consultant, der muss natürlich immer unheimlich viel Research machen, ja. Heißt, muss ich so vorstellen, für Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt in dem SAP-Kosmos nicht so zu Hause sind, in der Regel ist es so, dass die SAP-Software, die wir ausliefern oder die Partner ausliefern, angepasst und customized werden muss auf die Strukturen, die jetzt der Kunde oder der Anwender sozusagen hat. Das machen auch unter anderem eben Consultants und das hat viel damit zu tun, Benchmarks zu finden, Daten zu finden, die Requirements des Kunden einzupflegen. Und Joule for Consulting ist ein Produkt gewesen, was wir erstmal selber intern genutzt hatten. Das hat dann so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir bauen da auch ein externes Produkt drauf, sodass wir unseren, vor allem erstmal unseren Partnern, aber auch den Kunden jetzt einen Helferlein mit an die Hand geben, dass viel diese Arbeit, die heute klassische Consultants machen, sehr stark mit unterstützen kann oder zum Teil auch komplett abnehmen kann. Das hat immer damit zu tun, dass das allen hilft, das Projekt schneller zum Laufen zu bekommen. Das ist ja auch immer unser Ziel, dass wenn wir die SAP-Software einem Kunden gegeben haben, die angepasst wird, dass sie schnell zum Laufen kommt und dass sie schnell funktioniert, weil das ist ja das, was der Kunde auch erwartet. Insofern sieht man auch schon, dass diese KI-Technologien jetzt nicht nur im klassischen Anwenderbereich gut funktionieren, sondern auch gerade in diesen, wir nennen das ja oftmals SAP-Transformationsding, die, wie du ansprachst, oftmals kompliziert wirken. Da sind auch ganz, ganz viele Klischees mit dabei. Und da macht natürlich KI auch wunderbar Sinn. Ne?
Und wenn ich jetzt für den Kunden schaue, bei dem ihr implementiert oder es implementiert wird, hat er denn eine Zeitersparnis? Also wie kann man das jetzt schon sehen? Nicht nur bei der quasi Nutzung, sondern bei der Implementierung.
Genau, also wir haben ja, wir nennen das dann so Transformations-KI-Technologien. Gibt ja auch ein paar Tochterfirmen, die wir dazu haben. Und eine zu den Signavio oder LinaX, da sind ja auch KI-Technologien verbaut, die ja jetzt einem Kunden helfen sollen vom Ist-Zustand. Wo stehe ich heute mit meiner SAP-Landschaft, wenn ich also schon Kunde bin? Wo möchte ich sozusagen dahin? Wie sehen die Prozesse heute aus? Wir reden oftmals von so einem Clean Core, also möglichst nah am Standard zu bleiben, damit ich nicht so ganz so viel anpasse, weil passe ich viel an, habe ich wieder andere Release-Zyklen und so weiter. So in diesem Kontext hilft natürlich KI immer unheimlich stark, weil wir können Prozesse dadurch von vornherein schon anders designen mit KI. Wir können eben, wie angesprochen, den Consultants Technologie an die Hand geben, schneller die Lösung zu finden, um die Anpassung zu machen. Und das zieht natürlich immer auf Zeitersparnis. Und Zeitersparnis hat im SAP-Kontext immer was mit Kostenersparnis zu tun. Ist ein Projekt schneller fertig? Bin ich schneller live? Habe ich schneller den Value auch als Kunde? Und das treibt uns da sozusagen jeden Tag an.
Wenn wir mal bei dem Thema Ersparnis und Effekte durch KI bleiben, also ich glaube, es gibt kein Unternehmen, was sich nicht auf den Weg gemacht hat. Ja, also bei jedem ist das Thema präsent. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt die Stimmen, unter anderem zum Beispiel in der Studie vom PwC, wo 2/3 aller deutschen CEOs sagen, ja, wir sind unterwegs, aber wir sehen keine positiven Effekte, beziehungsweise wir können sie nicht beziffern und benennen. Ist das was, was du auch siehst in deiner Praxis? Und woran liegt's?
Also ich gebe dir total recht, die Willenskraft zu dem Thema ist ungebrochen. Einhergehend auch, interessanterweise, obwohl die Wirtschaft ja kommunikativ und sicherlich auch im Ist-Zustand oftmals vor großen Herausforderungen steht, sind die Investitionsmittel, die Unternehmen in allen Größenordnungen zu KI zur Verfügung stellen, ja unheimlich hoch. Und die wachsen auch zum Teil jedes Jahr wieder. Wir haben Strukturen auch vor uns, wo 2%, 3% des Umsatzes in KI reinvestiert werden. Das mag jetzt erstmal klein klingen, aber wenn man sich dann die Umsatzverhältnisse von Unternehmen anschaut und dann mal 2% sich dazu nimmt, dann hat man so eine Art Idee, was da vorgesehen ist. Sicherlich nicht nur für Technologie, auch viel für Transformation, Enablements, aber man sieht, die Willenskraft ist durchaus da. Ich hatte mal, um jetzt mal auf die anderen Teil deiner Frage oder deine Statements dazu kommen, eine große Unternehmensberatung aus Deutschland, die hat das sehr gut formuliert, dass wir in Europa und vielleicht auch speziell in Deutschland unter so einer Art Pokeritis, hat er es genannt, landen. Das heißt, unheimlich verliebt sind in kleine Piloten, von denen wir uns unheimlich viel erhoffen. Das heißt, irgendwie ein abgekapseltes Thema, 2, 3 Leute, die sollen das jetzt mal machen, dann gucken wir uns die Ergebnisse an und dann entscheiden wir, ob wir es machen oder nicht. Dass da was Gescheites bei rauskommt, ist in der Regel fast nicht möglich, weil die Ergebnisse, mache ich es klein, kommt ein kleines Ergebnis bei raus, ja. Dann hat es natürlich die Strahlkraft nicht, weil es die Leute auch immer das Gefühl haben, ja gut, das ist jetzt ein kleiner Pilot, aber dann fehlt auch vollkommen die Idee, wie skaliere ich das jetzt. Sind dann auch die Business Values jetzt so hoch, dass da in der Regel auch die Transformation entsteht im Unternehmen, die dann wirklich so, wie wir sagen, auch gerne mal so Move the Needle ist. Ja? Und ich glaube, das ist so oftmals das Thema zwischen dieser Willenskraft, da was zu machen, sich gerne erstmal mit kleinen Testumgebungen zufrieden geben. Und dann knallt das aber so auf diese real existierende Situation, dass oftmals die großen Strategien dann nicht da sind. Also Zielbilder beispielsweise, wenn ich jetzt Unternehmenslenkerin bin. Und was nehme ich mir vor, wie möchte ich in 2, 3 Jahren, 4 Jahren als Company aussehen? Auch unter anderem mit KI als Technologie. Und da sehen wir, dass diese Zielbilder nicht ganz klar immer gefasst sind oder auch oftmals so kleinteilig gefasst sind. Und wenn ich dann diesen POCs sozusagen dagegen mappe, merke ich, dass es nicht gut zusammenpasst. Also ich habe zwar ein kleines Ergebnis, aber irgendwie auch ein Ziel, was ein bisschen vage formuliert ist und dann fehlt den Leuten so ein Stück weit die Vernetzung jetzt, zu sagen, wo gliedert sich jetzt so ein Ergebnis ein, wie kann ich das Ding größer machen. Ist sich auch der Situation geschuldet, dass die Schnelligkeit von KI unheimlich hoch ist und man immer wieder versucht, so den nächsten Trend so mitzunehmen. Wenn ich jetzt mal selber überlege, das Thema Agents kam jetzt vor 1,5 Jahren stark auf, dann musste alles auf einmal Agents sein, dann hat man auch viele Dinge wieder gestoppt, die nichts mit Agents zu tun haben. Also man merkt, man ist auch so ein, alle sind so ein bisschen getrieben, da irgendwas zu machen, aber es fehlt so ein Stück weit das Momentum am Anfang, das auch schon groß zu denken. Weil ich glaube, dass es immer super wichtig ist, weil diese kleinteiligen Dinge, da hat man vielleicht auch mal ein gutes Gefühl, da ist so ein Projekt jetzt losgestattet, aber es fehlt dann oftmals auch nicht nur die Fantasie, sondern auch der Realismus-Check, dass das dann was Großes wird.
Was erlebst du denn bezüglich der Return-Erwartung? Also ich, wir arbeiten mit verschiedenen Unternehmen. Es gibt ganz unterschiedlich, die sagen, sie investieren bewusst groß, ne, auch in die Datenbasis, in die Grundstrukturen. Es gibt andere, die sagen, quasi alles, was ich mit KI anfasse, da messe ich auch immer das Thema Return on Investment. Ja. Und zwar nicht irgendwie in 5 Jahren, sondern relativ direkt.
Ja.
Was erlebst du da in der Praxis und was glaubst du auch, ist da ein guter Weg?
Es dreht sich aktuell ein Stück weit, würde ich sagen. Was meine ich damit? Return on Invest war die letzten 1,5, 2 Jahre massiv getrieben durch klassische Zeitersparniskalkulationen. Also KI kommt in mein Unternehmen rein, dann investiere ich sozusagen auch dazu und habe dann ein Zeitersparnis Return on Invest. Und je nachdem, wie groß die Zeitersparnis aussieht, mache ich es oder mache ich es nicht. Was wir jetzt schon sehen, das hat sich auch mit dieser Agent-Technologie zu tun und der Vorstellungskraft, dass diese Agents so Art digitale Coworker werden, digitale Kollegen, digitale Manager. Mhm. Dass die Technologie eher jetzt in den Kontext gesetzt wird zur Headcount-Diskussion, die Unternehmen letztendlich geführt werden. Also entweder ich bin Wachstumsunternehmen und plane eher mein Wachstum auch personellerseits mit KI-Technologie zu vollziehen. Das heißt, ich stelle vielleicht nur noch Spezialisten für gewisse Dinge ein und für gewisse Dinge erwarte ich eigentlich, dass das dann Agents können. Oder bist du in einer Unternehmensstruktur gerade drin, die vielleicht von einem Layoff-Programm betroffen sind, die komplette Umwälzung haben, wo ich mir auch Gedanken machen muss, wie bekomme ich auch die Arbeit, die ja trotzdem gleich bleibt oder eher auch immer mehr wird, dann auch gelöst, indem ich dann dazu auch KI-Technologie einsetze. Und das heißt, diese Return-on-Invest-Diskussion geht aus meiner Sicht aktuell ein Stück weit weiter als jetzt reine Zeitersparnis-Diskussion, sondern es ist eher eine Frage der Personalkosten nach vorne. Welchen Kostenblock davon nehme ich, um letztendlich Menschen zu bezahlen? Und welchen Teil davon erwarte ich eigentlich in Zukunft, dass das KI macht? Und dann sehen wir sozusagen die Shifts aus der IT-Budgetierung hin in die HR-Budgetierung, dass man Agents auch anfängt, wie so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen. Und das ist so ein interessanter Punkt, der da gerade entsteht, dass man merkt, diese Personalplanung und KI und Technologieeinkauf, das wird so ein Konglomerat gerade.
Ja, und wenn wir nochmal auch weiterdenken, also dieses Thema Pilotitis, wir das, also nicht aus den Piloten rauszukommen. Ja. Ich glaube, ein Punkt, warum das so ist, ist auch oft, dass es keine richtige organisatorische Verankerung hat. Ne? Man hat dieses Pilotteam, da sind vielleicht drei motivierte Leute drauf, die machen das auch ganz super und dann steht es da, aber dann weiß irgendwie nachher kein Bereich, zu wem gehört es. Also diese Verankerung und Verantwortung, wenn du auf die Unternehmen schaust, was ändert sich da organisatorisch? Ja? Also wer ist im Driver Seat für das Thema KI? Ja. Wie muss ich auch Betriebsrat und Co. einbinden? Was siehst du da für Best Practices oder vielleicht auch Worst Practices in deinem Alltag?
Also die Stakeholder-Landschaft ist sicherlich super wichtig, in allen Unternehmen gut zu betrachten. Ja? Ist vielleicht ein bisschen bei Large Enterprise, also Großunternehmen, nochmal was anderes als jetzt im Mittelstand oder im Startup-Umfeld. Aber in der Regel ist es schon immer so, dass wir auch da einen Shift sehen in die Fachbereichssituation rein. Also jetzt deine Frage Driver Seat, würde ich sagen, haben die Fachbereiche massiv eher übernommen. Die IT ist dann eher dafür da, auch die Enabling-Funktion wahrzunehmen, also den Technologieeinkauf zu vollziehen, die Technologie zur Verfügung zu stellen. Aber der Fachbereich gibt doch immer dominanter vor, was sie sich vorstellen, was sie haben wollen. Es ist ja auch das Thema KI selber ein Boardroom-Thema geworden. Das heißt, über diese Technologie wird ja jetzt nicht mehr nur in IT-Abteilungen gesprochen, sondern in der Regel ist es das Kernthema auch in Boardrooms oder der Management-Ebene unten drunter. Und das ist eigentlich auch das, was für uns jetzt als SAP beispielsweise auch ein Shift ist, dass wir jetzt in der Lage sind, letztendlich auch mit diesen Zielgruppen in Unternehmen zu sprechen und gut zu dokumentieren, was unsere Technologie kann. Und drumherum gibt es natürlich so ein Ökosystem. Betriebsrat sprachst du ja gut an. Da ist der klassische Fall natürlich immer der, dass man die Menschen natürlich auch mitnehmen muss dazu. Und oftmals eben auch gut in der Lage sein muss, Betriebsräten und Co. zu erklären, was kann die Technologie, für was ist sie da, für was wollen wir sie sozusagen einsetzen, wie steht das auch im Verhältnis zum Headcount, der heute da ist, wie passt das auch in die Unternehmensstrategie mit rein. Die Zeit muss man sich immer absolut nehmen. Und wie gesagt, wir lernen ja auch immer sozusagen viel dazu. Betriebsräte haben ja auch eine Aufgabe, die erfüllen sie dann in diesen Meetings letztendlich auch. Aber wir merken immer, wenn die Transparenz da ist zu der Technologie, was sie kann, wofür sie eingesetzt ist, dann hat man auch eine andere Diskussionsbasis. Und ich glaube, dieses Enablement zu KI-Technologien ist Unternehmen unheimlich wichtig, weil sonst reden wir oftmals auch aneinander vorbei oder mit verschiedenen Wissenslagen oder mit Klischees, die mit dieser Technologie einhergehen. Und dann wird es natürlich immer super kompliziert. Das heißt, wir versuchen auch immer ein Auge drauf zu haben. Reden wir, sind wir in einem Raum mit Menschen, die das gleiche Verständnis jetzt haben, die gleiche Knowledge Base sozusagen, damit das dann auch ein gutes Gespräch wird.
Und beim Betriebsrat ist auch das Entscheidende, also nicht nur Enablement und Transparenz, auch dieses Thema Entscheidungsgeschwindigkeit. Also die Technologien ändern sich einfach so schnell, da kann ich nicht irgendwie alle halbes Jahr mal drüber tagen, sondern muss schneller werden.
Genau.
Ne? Wenn wir nochmal auf das Thema Enablement schauen, was hältst du für die richtige Enablement-Strategie? Ne? Weil wenn wir uns anschauen, es gibt zum Beispiel eine Studie der Allianz der Chancen, also großer Zusammenschluss mehrerer großer Unternehmen hier in Deutschland, und die haben herausgefunden, also eine der größten Hemmnisse ist, also über 50% haben gesagt, ich habe keine Zeit, um mich damit zu beschäftigen. Ja. Also wie gehe ich ran an das Thema Enablement im Alltag? Vielleicht, wie macht ihr es auch? Weil ihr habt ja die Transformation im eigenen Unternehmen noch näher an euch dran und noch relevanter.
Also, weil ich bei uns mal anzufangen, das hat ja verschiedene Ebenen bei uns. Die erste Ebene ist die, dass wir auch KI einfach jeden Tag auch selber nutzen. Das Enablement ist das eine. Das andere ist dann letztendlich auch, den Sinn zu erkennen, jeden Tag mit dieser Technologie selber zu arbeiten. Man kennt das ja auch aus dem privaten Bereich. Man fängt dann erstmal an und dann ist so ein bisschen Learning by Doing. So ist das bei uns dann letztendlich genauso. Wir haben zum Beispiel auch KI-Technologie bei uns im vertrieblichen Kontext im Einsatz. Da geht es zum Beispiel darum, dass Verträge, die gehen ja immer hin und her mit dem Kunden, da gibt es dann Anpassungen, dann hilft die KI, das zu verstehen, das in Kontext zu setzen. Also man sieht dann, also dann wird das auch schnell angenommen, weil das in der Regel vorher ein sehr, sehr langer Prozess war, die Veränderung jetzt wieder abzuklären. Das kann jetzt nur mehr eine KI helfen. Ja. Das, glaube ich mal, das Wichtigste ist, dass das irgendwie im Alltag dann so integriert ist und man nicht so das Gefühl hat, die Technologie steht irgendwie so ein bisschen daneben und ich muss die irgendwie so unintuitiv damit dazu holen jeden Tag, weil das macht dann keiner. Sondern das muss dann irgendwie, ah, ich habe diesen Workflow vor mir, cool, ich habe jetzt KI, hat mir super geholfen. Dann ist sicherlich so, dass eine SAP eine Firma ist, die, auch weil die Technologie so schnell ist, immer wieder in diese Enablement-Sessions dann auch reingeht. Das sind bei uns zum Teil auch Mandatory-Schulungen dann. Wir halten die aber kurz und knapp. Also es geht nicht darum, einen halben Tag jetzt da in irgendwelchen Calls zu sitzen, um sich dann irgendwie so beriedeln zu lassen, sondern wir versuchen das dann auch relativ kurz und bündig sozusagen zu machen, passen das dann auch ein bisschen an die Zeiten an. Das heißt, wir reden oftmals auch von Randzeiten, in denen das passiert, wo dann aber auch alle mit reinkommen. Und warum ist das so? Weil es keine hierarchischen Barrieren hier gibt. Also das heißt jetzt nicht, dass nur diese Organisationseinheit oder dieses Hierarchielevel das macht, sondern das machen alle, bis auch die Top-Stakeholder sozusagen um die SAP herum, damit wir eben allein schon aus Unternehmen heraus alle die gleiche Sprache sprechen und wissen, von was wir sozusagen da reden. Und das ist jetzt umgekehrt auch auf der Kundenseite, ist es genau das Gleiche, was wir da erleben. Die Zeitkomponente, gebe ich total recht, ist immer eine. Wann soll ich das machen? Wie kriege ich das bei mir integriert? Wo es immer gut funktioniert ist, ist, wenn das Board und das Management-Level damit beginnt. Weil wenn diese Personen das in ihre Kalender reinbekommen, gibt es aus meiner Sicht keine Gegenargumente mehr, ich schaffe das nicht. Deswegen sehen wir das auch, dass oftmals das Level am Anfang vorangeht und sagt, ich habe es jetzt gemacht, ich bin selber jemand, obwohl ich vielleicht Boardmember bin, ich gehe trotzdem in eine Schulung rein, ich gucke mir das an, ich will das selber lernen und verstehen. Und dann, will ich sagen, kaskadiert das nach unten, aber dann schaffen wir es sozusagen mit diesen Zugpferden und mit dieser Kommunikation darum, das dann auch auf breitere Füße letztendlich zu stellen. Du kommst natürlich irgendwann an diesen Punkt, wo du noch im persönlichen Kontakt bist. Und die Challenge ist natürlich dann immer, wenn die Person in dem Enablement so verschwindet und man so rein in digitalen Strukturen drin ist. Und da geht es sich auch darum, da geht uns so, geht es sich auch anderen so, die Produkte, die dann kommen, also Produkte meine ich die Learning Sessions und so weiter, so attraktiv und gut und passend zu machen, dass die Menschen auch wirklich Lust drauf haben, sich das dann letztendlich anzuschauen und so zu lernen. Und ich glaube, das ist auch für viele Technologiefirmen heute eine der größten Challenges überhaupt. Wie bekomme ich das hin? Denn der Lerncontent, nenne ich ihn mal, muss jetzt sehr spezifisch für den Anwender sein. Wir haben ja vorher sehr, sehr viel für die Technologieabteilung gemacht, für die IT-Abteilung gemacht, aber ich muss mich jetzt letztendlich reindenken in jemanden, der jeden Tag im Procurement mit SAP jetzt in unserem Falle arbeitet. Wie braucht er das jetzt aufgestellt, dass er das jetzt gut versteht? Und das ist sicherlich eine der großen Challenges, die wir auch gerade vor uns haben.
Habt ihr denn das Thema KI bei euch auch in Zielvereinbarungen drin? Also wir haben es definitiv bei uns in allen Stellenbeschreibungen und in allen, sag ich mal, je Level gibt es bei uns Kompetenzbeschreibungen und da ist KI nicht mehr von wegzudenken. Das heißt, ohne KI kommst du hier bei uns auch tatsächlich nicht weiter. Ist das bei euch ähnlich verankert?
Ja, wir haben es sicherlich aus der Go-to-Market-Sicht in den verschiedenen Strukturen drin. Das heißt, wir haben es natürlich im vertrieblichen Zielbild hinterlegt. Es ist massiv dazugekommen, auch in den beispielsweise jetzt Customer Success Manager Strukturen. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die den Kunden nach der Vertragsunterzeichnung sozusagen dann an die Hand nehmen. Die Attached Rate, nennen wir sie, von KI ist ja sehr, sehr hoch bei uns dann. Also die Chance, dass der Kunde KI mitgekauft hat, um das mal ganz simpel zu formulieren, ist relativ hoch. Das heißt, wir brauchen dann auch die Funktionen, die dann den Kunden übernehmen, eben mit diesen KI-Kompetenzen auch ausgestattet und eine der wesentlichen Treiber ist, auch im Kontext der All-in-for-AI-Struktur, die wir haben, dass man sehr frühzeitig jetzt auch diese KI-Implementierung mitmacht, die letztendlich nicht hinten anstellt, weil es gibt natürlich auch ein paar andere Dinge, die man zu tun hat, eine SAP-Transformation zu machen, aber dass letztendlich auch die Transformationstechnologien eingesetzt werden, wenn dann das System rund läuft, letztendlich auch die weiteren Agents implementiert werden, sodass das immer ein dauerhaftes Thema ist, auch in der Kompetenzbeschreibung, auch in den Zielbildern, sodass wir eigentlich in jedem Kundenengagement, was wir haben, von Pre-Sales-Sales bis hin zum After-Sales-Prozess das KI-Thema mit verankert haben. Ja.
Ich würde nochmal auf ein Thema springen, das Thema Schnelllebigkeit der Technologie. Also es geht ja wahnsinnig rasant. Man merkt jetzt auch inzwischen, merken die Unternehmen, es kostet auch Geld, KI einzusetzen.
Ja.
Wie geht ihr denn damit um? Wie entscheidet ihr, welche Modelle bei euch genutzt werden, in den Produkten, aber auch im Alltag? Welchen Trend ihr mitnehmt und wo ihr auch mal sagt, nee, das sitzen wir aus. Wie ist das geregelt? Weil kostenlos ist es nicht.
Kostenlos ist es nicht, aber dieser Return on Investing hat es ja schon schön angesprochen, ergibt sich natürlich immer über den Value, der da jetzt rauskommt. Also ich investiere als Firma da rein und habe ja dann das Ziel, dass danach besser, schneller ist als vorher. Und ich muss möglichst kostengünstiger arbeiten und von den Prozessen optimierter sein. Und die Auswahlkriterien bei uns laufen natürlich immer so ab, dass wir uns jetzt über ja viele, viele Jahrzehnte mittlerweile ja schon immer ein Bild machen konnten, wie funktionieren so diese Business-Prozesse grundsätzlich mal und matchen es dann mit den Fähigkeiten unserer Technologien, Partnertechnologien, wo die am besten zum Einsatz kommen können. Es gibt ja auch Spezifikas, auch bei den LLMs beispielsweise, was sie gut können und was sie nicht so gut können. Nicht, dass die grundsätzlich für alles fähig werden, aber sie werden natürlich auf gewisse Dinge stärker trainiert. Und je nachdem, wie das aussieht, planen wir dann auch die Implementierung von der Technologie, sodass sie dann da auch sehr schnell wirken kann und wir nicht anfangen müssen, nochmal in irgendwie große Lernszenarien letztendlich zu gehen, weil das ist natürlich schon heute anders als vielleicht vor 2, 3 Jahren und bei SAP so und so. Wenn die Technologie da ist, der Kunde davor sitzt, muss es funktionieren. Wir haben nicht die Möglichkeiten, von den Ergebnissen her oder von den Dingen, die dann die KI liefert, lange Lernzyklen dem Kunden noch anzubieten, sondern die Erwartungshaltung ist immer, wenn die SAP das liefert, dann ist das alles getestet, ist geprüft und es funktioniert. Das heißt, dass auch für uns natürlich in den Entwicklungszyklen es unheimlich schneller gehen muss. Und wir auch immer so eine Art Tech-Due Diligence machen müssen, immer wieder auch mit den neuen Releases unserer Partnerfirmen, dass wir sicherstellen, dass das, was da versprochen wird, dann auch beim Kunden so ankommt und im Rahmen des Businessprozesses dann gut funktioniert.
Was würdest du Unternehmern raten, ja, um beim Thema KI voranzukommen und ja, sag ich mal, in 3 Jahren ganz weit vorne mit dabei zu sein?
Also ich glaube so, man muss ja immer auch die Masse an Menschen, wir haben ja viele große Unternehmen hier, auch Mid-Market-Companies sind ja keine kleinen Unternehmen. Also klar gibt es auch kleine mit dabei, aber in der Regel reden wir ja mindestens mal von 100, 200, 300 Mitarbeitern bis hin zu Abertausenden. Und das KI-Thema funktioniert natürlich nur dann, wenn da irgendwie auch alle mitmachen. So, wir hatten ja schon gesprochen über die Kleinstpiloten und so. Das ist zwar immer ganz nett, aber am Ende funktioniert das nur, wenn alle mitmachen. Also brauchst du natürlich in diesem Unternehmen auch immer erstmal so einen positiven Macherinnengeist dazu. Wenn ich den nicht habe, entsteht dann letztendlich da auch nichts. Also ich glaube, das Thema Enablement, also Education, den Leuten Transparenz dazu geben, das auch Vorleben als Unternehmer ist, glaube ich, super wichtig. Dann gerade Deutschland, und da kommen wir so ein Stück weit auch her, wir leben ja so sehr organisatorische Vorgehensweisen. Wir verabschieden gerne Dinge, zum Beispiel eine Strategie. Das ist die Strategie für die nächsten 3, 4 Jahre. Da kann man sich Teile auch über 3, 4 Jahre stehen lassen, aber den Kontext Technologieeinsatz würde ich so mal viel flexibler halten. Da muss es irgendwie ein Umfeld geben, das auch ermöglicht zu sagen, ich setze das jetzt nicht auf 3 Jahre so an, sondern damit starte ich jetzt mal und habe dann aber auch in irgendeiner Form Review-Zyklus-Schleifen da drin, um irgendwie zu verstehen, habe ich jetzt das gut eingesetzt, wie mache ich das jetzt damit, was sind so die Lernkurven meiner ersten 3, 4 Monate. Also diese hohe Flexibilität, das ist auch das, was wir immer wieder mitgeben, muss da gewährleistet sein, weil 3, 4 Jahrespläne heute viel zu lang sind. Also allein die letzten 1,5, 2 Jahre ist so viel passiert, da wird sich eine Strategie auch komplett anders ausgesehen haben als heute. Aber ich denke, so dieser positive Geist erstmal dazu, aber auch der Ängste, die mit KI immer zu tun haben. Nicht unbedingt vielleicht auf den Management-Ebenen, aber in den breiten Strukturen des Unternehmens, weil auch oftmals das Enablement bisher nicht da war, merkt man natürlich schon, dass man so mit KI irgendwie zu tun hat, weil man es aus den Medien erfährt, weil man es irgendwie im privaten Kontext sozusagen hat. Und auch sicherlich, weil es ja kein Produkt ist, was man so anfassen kann, fehlt dann oftmals auch die Visibilität und so ein Stück weit so die Möglichkeit, wie kann ich mit dieser KI arbeiten? Und ich glaube, diese ins Arbeiten kommen, mit der KI, ich nenne das mal kooperieren, baut ja dann auch diese Ängste ab. Also ich glaube, diese Theorie, die darf man nicht so lange halten.
Was sind denn die größten Ängste, die du siehst?
Ich glaube, dass viele schon umtreibt. Ihr Wissen einer, also das sind die Klischee-Gedanken, die da immer wieder kommen. Ich als Mitarbeiterin und Mitarbeiter fange jetzt an, mit KI zu arbeiten, schlaue diese KI sozusagen auf und dann braucht es mich nicht mehr. Jeden Tag haben wir das sozusagen vor uns. Das ist das, was so an Ängsten immer mitschwingt. Und dann ist es sich immer gut zu verstehen, wie so eine KI-Technologie funktioniert, wie sie in der Regel dem Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiterin unheimlich helfen kann jeden Tag. Denn wir alle haben ja mit Dingen auch über den Tag zu tun, die mit unserer Job Description vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, sondern weil wir einfach immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert werden, auch weil es unheimlich viele Kommunikationsmittel heute gibt, wo wir ad hoc reagieren müssen, wo wir Dinge machen müssen, die uns vielleicht auch aus dem Workflow wieder rausnehmen. Und dann können wir mal zeigen, wie dann KI-Technologie hilft. Ja? Aber sie muss natürlich auch immer verstehen, was das Umfeld desjenigen ist. Also es geht nur sozusagen Hand in Hand. Und ich glaube, wenn man diese Transparenz dann schafft, dann bauen sich diese Klischees letztendlich auch ab. Aber klar hat man immer erstmal sind so diese Alarmfunktionen im Kopf. Man kann es vielleicht ein Stück weit vergleichen auch wo so Software generell mal eingeführt wurde. Das ist ja vielleicht ein ähnliches Konstrukt. Ja, vorher gab es halt Software nicht, da wurde alles händisch gemacht, dann kam Software. Das ist vielleicht auch die Anmutung gewesen, jetzt brauchst du keine Leute mehr. So, die Unternehmen sind größer als vorher, ja. Also, aber mit anderen Jobprofilen. Und ich glaube, so diese Flexibilität jetzt zu haben, sich da auch mal reinzudenken, wie kann auch der Job von mir in der Zukunft aussehen, wohl wissen, dass auch alleine meinem Job KI unheimlich viel helfen kann. Die Flexibilität, die braucht es dann, glaube ich, schon. Also wir können es auch nicht mehr auf Jobprofile einstellen, die jetzt über 20, 30 Jahre Bestand haben, sondern die sich mit der Technologie dann wachsen und sich verändern. Ja.
Jetzt hast du gesagt, okay, man braucht diese große KI-Strategie, also nicht klein, mal so ein bisschen ausprobieren. Sagen wir mal, ich habe die jetzt, aber wie komme ich dann in die Umsetzung? Da ist ja trotzdem noch ein Gap, ja, zwischen ich habe eine Strategie und tagtäglich wird mit KI gearbeitet.
Was ich jetzt immer empfehle, kann man auch unabhängig von Software-Vendoren-Situationen jetzt sehen, ja. Wenn ich eine KI-Strategie habe und eine Idee, eine Vorstellungskraft von was ich damit erreichen will. Wie gesagt, man sollte sie trotzdem auch immer wieder flexibel halten und nicht allzu sehr in den Stein reinmeißeln. Ja, ist dann natürlich die Frage, wo kommt die Technologie jetzt her? Wir sehen in Unternehmen, es ist immer so und auch die Innovationszyklen starten ja immer so, um es mal anfassbar zu machen, Excel-Tapeten ohne Ende, wo Use Cases ohne Ende drinstehen, weil man irgendwie einmal über das ganze Unternehmen abfragt und was bekommt man dann? Dann bekommt man natürlich Feedback von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich, aus der IT, wo auch immer sozusagen her. Und dann sammelt sich da ewig viel an Ideen an. So entsteht ja oftmals auch Innovationspfanne. Und dann fängt man so langsam an, das so abzuarbeiten, zu validieren und so weiter. Das dauert Ewigkeiten. Und hat auch immer den Kontext mit sich drin, dass das oftmals Ideen sind, die ich jetzt vielleicht auch selber erstmal entwickeln muss. Und dann geht die Problematik letztendlich los. Weil Entwicklungskompetenzen vielleicht immer nicht da sind. Ich muss gucken, wo die ich denn herbekomme und so weiter. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass man auch KI-Strategien sich immer mal wieder angucken muss, was habe ich als Standard sozusagen am Markt, wo kann ich mit Technologie relativ schnell starten, weil sie in der Software sozusagen mit dabei ist, um auch meine eigene Organisation damit gut vorantreiben zu können. Hier ist KI-Technologie, die ist geprüft, die funktioniert, geht damit sozusagen mit los. Auch eine SAP oder unsere Software lebt ja davon, dass sie dann gewisse Anpassungen durchlebt. Und ich glaube, das ist dann so die zweite Ebene, zu schauen, kann ich die Standardtechnologie dann nochmal customizen? Macht auch immer Sinn, weil natürlich gewisse Workflows nicht überall gleich sind. Und dann kommt sozusagen die Ecke, baue ich auch Dinge komplett losgelöst und frei davon. Das ist aus meiner Sicht und das, was wir erleben, aber der Kontext, der am längsten dauert und auf das ich aber erstmal alle stürzen, weil alle immer so das Gefühl haben, ich muss das erstmal für mich ganz alleine machen. Ist nicht meine persönliche Empfehlung. Ich würde immer einen guten Mix finden aus Standardtechnologie, die ich über meine Software sozusagen erhalte. Allein auch um die Workforce, die man hat, damit schnell starten zu lassen, darauf basierend zu lernen, dann auch zu gucken, reicht vielleicht sogar eine Customization von der Standardtechnologie, um dann im dritten Schritt zu schauen, ist dann, wie sieht die Notwendigkeit aus, Dinge nochmal komplett neu und losgelöst zu entwickeln. Weil KI-Entwicklung und KI-Technologien, wir hatten ja schon drüber gesprochen, so schnelllebig sind und klassische Projektaufsätze in Unternehmen eben unheimlich lange dauern, bis ich das Projektteam vorbei habe, bis ich das Budget habe. Die Ziele klar sind, in Deutschland lieben wir Governance, Strukturen drumherum. Also man merkt schon, wenn ich schon aufzähle, wie lange das dauert. Ja, und da habe ich sozusagen noch nicht einen Menschen in die Interaktion mit KI gebracht. Also von daher, das ist das, was wir immer nach vorne stellen. KI-Strategie, schauen, was kann ich aus dem Standard heraus damit heute schon machen. Dann eher Customization mit anschauen und die Lernkurven dann nehmen und für sich dann nochmal zu entscheiden, auch aus diesen Use-Case-Katalogen, der nächste Mal, zu schauen, was ziehe ich da noch raus, um es dann irgendwie in die Ideen damit reinzubringen.
Wobei du jetzt ein Thema genannt hast, Governance, weil das klingt so schön, ich nehme einfach die Standardmodelle, schalte es für alle frei und dann geht's los. Die Realität ist ja genau die Frage, ne? Also okay, welche Daten landen denn da drin? Manchmal liegen die Ängste auf Seiten des Unternehmens, manchmal aber auch beim Anwendern, weil er einfach nicht weiß, okay, was kann ich denn überhaupt damit machen? Ja. Nicht, dass meine neuen Geschäftsgeheimnisse morgen im Internet stehen sozusagen oder in den Modellen drin liegen. Wie schaust du auf das Thema Governance?
Also ist natürlich eine gewisse Verliebtheit dazu da, Governance immer als allererstes und großes Thema aufzumachen. Gibt halt eben auch Sicherheit und irgendwie Strukturen, dass man erstmal so einen Kosmos geschaffen hat, in dem man sich bewegen kann. Und dem ist, glaube ich, auch erstmal nichts entgegenzusetzen, weil ich glaube, das brauchst du auch, damit sich Menschen auch irgendwie sicher und wohlfühlen. Ich denke immer nur, man darf es halt jetzt auch nicht übertreiben damit. Weil es natürlich immer noch mal einen Schlenker gibt und immer noch mal eine Schlauheit drin, die Dinge dann noch mehr zuzuziehen. Aber dann wird natürlich irgendwann die Spielfläche sehr, sehr klein. Bis fast unmöglich, weil da Requirements dann entstanden sind, die weder in der Eigenentwicklung noch über einen Standard dann irgendwie noch funktionieren. Ich glaube, diese Balance ist dann sozusagen immer super wichtig. Das Thema Daten merken wir jetzt beispielsweise, um mal damit anzufangen, ist oftmals gar nicht mehr so verstreut, wie man jetzt immer so den Eindruck hatte. Da ist sicherlich die vorhergehende Welle der Digitalisierung sehr, sehr hilfreich gewesen, dass man auf jeden Fall erstmal Basisdatenstrukturen hat, mit denen der Regel KI schon gut arbeiten kann. Da ist jetzt nicht alles perfekt, aber man merkt schon, weil wann ging das los vor 10, 15 Jahren, das Thema Digitalisierung, hat dann schon geholfen, dass da gewisse Groundings, Data Lakes letztendlich da sind. Und wo dann auch irgendwie eine Governance schon da ist, wo man sich schon mal so überlegt hat. Wir sagen auch immer dann gerne, ihr müsst das ja nicht tausendmal jetzt nochmal anfassen, sondern guckt euch doch an, kann man mit den Strukturen, die da sind, auch die Dinge sozusagen schon starten, bevor man es jetzt wieder philosophisch aufmacht und das dann nochmal neu formuliert. Also insofern ist Governance für uns, auch wir haben eine Governance, auch unsere Kunden haben eine Governance, aber sie muss natürlich auch immer in der Waagschale gelegt werden, bekomme ich daraus dann trotzdem noch den Value der Technologie raus oder nicht? Sonst sind wir wie bei dem Thema, dass auch eine Governance-Technologie ersticken kann und dann funktioniert es jetzt sogar nicht mehr.
Kannst du ein bisschen erläutern, wie bei euch die Governance ist? Also vielleicht ist nicht nur in dem Produktentwicklungsbereich, ne, sondern wie dürfen alltägliche Mitarbeiter bei euch quasi mit KI arbeiten? Also welchen Rahmen habt ihr gesetzt und welche Freiheiten gibt ihr auch?
Ja, es gibt natürlich in den verschiedenen Bereichen jetzt die Strukturen dazu, heißt also Freiheiten, was Entwickler bei uns machen dürfen, mit welchen Technologien. Freiheiten oder eine Governance auch, was wir jetzt so im Vertrieblichen beispielsweise an Technologien nutzen können. Dann gibt es auch Dinge, die uns vom Unternehmen her super wichtig sind. Da sind wir eher auf diesen ethischen Zielbildern unterwegs. Also dass unsere KI, die wir anbieten und auch mit Partnern sozusagen anbieten, für uns, aber auch für unsere Kunden, Leute sozusagen nicht ausschließt, dass dort klar ist, dass wir uns unter gewissen Statuten hier bewegen. Was soll die Technologie können? Was wollen wir aber nicht, dass sie das kann? Sodass das letztendlich auch in so einem regulierten Rahmen ist, wo man merkt, okay, wenn ich als Unternehmen KI einsetze, dann hat sie ein Regelwerk gelernt, die in den klassischen Unternehmens-Governance-Strukturen eh als Fragestellung aufgekommen wären. Weil wenn dann dort verletzende Dinge passieren, hilft dir jede Technologie der Welt nicht, weil dann werden sie die Menschen letztendlich nicht nutzen.
Innovationsbarometer.
Kommen wir zum Schluss nochmal zu drei schnellen Fragen rund um Innovation. Und die erste ist, wie gut ist deiner Meinung nach die deutsche oder auch europäische Softwarebranche für die Zukunft aufgestellt? Auf einer Skala von 1 bis 5. 1 ist nicht so gut, 5 ist sehr gut.
Ich glaube, wir werden immer kleiner gemacht, als wir sind. Es gibt ja SAP, gibt aber auch noch andere gute Firmen hier. Ich glaube, wir haben immer den Vorteil, dass wir sehr stark an den Geschäftsprozessen in Europa agieren, sehr viel Unternehmens-Know-how auch in den Produkten drin ist. Insofern würde ich uns mal bei einer guten 4 ansiedeln. Ja.
Mit welcher größten Disruption siehst du eure Branche konfrontiert?
Ja, also das Thema KI ist sicherlich die größte Veränderung, die wir alle vor uns haben. Das hat aber im Wesentlichen damit zu tun, dass natürlich die Fragestellung ist, wie entsteht Software überhaupt jetzt in der Zukunft und was ist noch Value Creation, wenn ich Software baue und was ist dann auch nicht mehr. Und ich glaube, so die Geschäftsmodellveränderung, die mit KI einhergeht, wie verdiene ich als Software Company letztendlich zukünftig auch noch Geld? Also stelle ich Software einfach so zur Verfügung und verdiene sozusagen an der Consumption oder preise ich noch Software ein und verdiene dann sozusagen an Usern? Das ist ja das, was heute immer wieder hin und her geht, ist, glaube ich, eins der wichtigsten Veränderungen, die jetzt voransteht. Und die ist ja maßgeblich davon getrieben, dass KI eine andere Interaktionssituationen mit Software in sich trägt, als es jetzt vorher der Fall war.
Habt ihr denn eine eigene Vision für, wo es hingeht? Also wie sich dieses Modell für euch ändert?
Wir werden ja auf das Thema Consumption umstellen. Also KI wird nicht mehr an einen User gebundelt, so haben wir das immer vorher beschrieben, sondern wird sozusagen abgerechnet, wie der Endnutzer es dann auch nutzt. Das heißt natürlich für uns auch, dass wir in unserem Go-to-Market und auch in Go-to-Market-Strukturen von Pre-Sales bis After-Sales und Kunden-Engagement anders agieren müssen, weil wir natürlich immer Sorge tragen, dass der Kunde unsere Software versteht, dass er auch die Anwendbarkeit sozusagen erkennt, weil nur dann entsteht ja auch diese Consumption. Und das ist der Weg jetzt für uns, wie wir es aufstellen wollen. Ich halte den auch für absolut richtig, weil letztendlich dann auch für den Kunden immer klar ist, ich nutze KI und ich sehe auch den Value. Das heißt, Investment gegenüber dem sogenannten Return ist ja dann oftmals viel visibler, als wenn ich es jetzt über klassische Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle mache, die man vorher hatte. Dann rechne ich es dann immer ab, aber ich habe ja im Prinzip trotzdem keine Transparenz, was wurde genutzt. Das ändert sich natürlich jetzt dadurch.
Ich glaube, das wäre ein gutes Thema, um das nochmal mit dem Sebastian im Pricing Friends Podcast zu besprechen. Ja. Kommen wir zur letzten Frage. Was ist denn die wichtigste Zutat, wenn du nur eine nennen darfst, um aus Innovation erfolgreiches Unternehmenswachstum zu generieren?
Die Innovation muss von vornherein sehr, sehr groß gedacht sein. Man muss sie eh eindämmen dann, auch auf Basis der Erfahrungen, gerade mit den ersten Schritten. Aber wenn sie zu klein gedacht ist, wird sie in der Regel immer klein bleiben.
Lieber Manuel, vielen lieben Dank für deine Perspektive hier auf KI und schön, dass du bei uns warst,
ja,
im Podcaststudio.
Hat sehr viel Spaß gemacht, ja, danke euch.
Das war der Return on Innovation Podcast, eine Produktion der High Consulting Group. Für mehr Inhalte zur Folge und rund um Innovation folgt Anne und Heike auf LinkedIn. Wir freuen uns, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst, unseren Podcast abonniert und wir uns nächsten Mittwoch zu einer neuen Folge wiederhören.